Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, um Teil von diesem Gottesdienst zu sein, um Teil davon zu sein, Gott irgendwie die Ehre zu geben und einfach in seine Gegenwart zu kommen. Es ist echt immer wieder schön, in die Heimatgemeinde zurückzukommen und ja, irgendwie ist es immer wie so ein Nachhausekommen. Es ist einfach sehr, sehr angenehm. Gleichzeitig wollte ich auch noch was mit euch teilen, was mich die letzte Woche so ein bisschen oder die letzten Wochen ein bisschen einfach berührt hat und gerade irgendwie mit der ganzen Thematik Krieg und Terror, weil Gott mir irgendwie nochmal ganz neu bewusst gemacht hat, so Lea, ist es nicht die Perspektive, die wir hier auf Erden haben, sondern es ist die Ewigkeitsperspektive, die wir einnehmen dürfen und einnehmen können. So, wir haben nicht den Blick, okay, es sind nur noch 80 Jahre, dann ist nichts mehr, sondern wir haben den Blick der Ewigkeit. Und ich finde, dieser Blick, wenn wir den Blick irgendwie auf diese Ewigkeitsperspektive haben, richtet das unseren Blick automatisch auf Gott und auf Jesus und gibt mir persönlich auch nochmal einfach eine ganz neue Hoffnung. Und da steht auch in Kolosser 3, Vers 1 bis 2, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und das finde ich einfach, ja, irgendwie sehr ermutigend, immer wieder den Blick zu heben auf Gott und auf Jesus. Und ich finde, dadurch entwickelt sich irgendwo eine ganz andere Haltung, eine viel aufrechtere. Und wir dürfen wirklich so diese Autorität und dieses Mandat von Jesus einfach auch annehmen. Genau. Hey, Power God, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, ich will dich wirklich einladen, dass du kommst. Und dass du wirkst in diesem Raum, in unseren Herzen. So, wir wollen uns hier nicht treffen, um irgendwas zu bewirken, sondern wir wollen dich treffen und wir wollen in deine Gegenwart kommen und dich einladen, dass du einfach gegenwärtig bist. Und dass du tust, was nur du tun kannst. Heiliger Geist, komm du und ja, segne einfach diesen Gottesdienst. Amen.
Jesus, ich danke dir. Dieser Zugang ist wirklich ein einzigartiges Privileg. Und es ist ein Geschenk für unser Leben, es ist ein Geschenk für unser Alltag, es ist ein Geschenk für unsere Beziehung, für unsere Familien, für unsere Ehe. Weil wir nie in Situationen kommen, wo wir ausschließlich aus unserem Geist auf die Dinge gucken, sondern immer, immer, immer wieder durch dich. Dass es da einfach mehr Optionen gibt bei dir. Mehr Optionen, die du vor Augen hast. Ich fange da an, wo meine aufhören. Und dafür danke ich dir.
Ich finde das mega, dass du heute etwas für uns hast, dass du was vorbereitet hast. Und ich möchte dich ganz kurz segnen noch, David. Papa, dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, den lege ich jetzt auf David. Mach ihn ganz ruhig und ich bete, dass das, was er zu sagen hat, in unseren Herzen ankommt. Dass du wirklich redest jetzt in dieser Zeit. Amen.
Bitte sehr. Vielen Dank dafür. Ich werde mich jetzt wieder hinsetzen, weil das ein bisschen entspannter für mich ist zum Lesen. Und ich fand das auch sehr schön zu sehen, eben die Eindrücke. Das ist das Schöne, wenn man der Letzte ist in der Runde, der dran ist, dass man sieht, wie sich so alles entfaltet. Keiner weiß oder die meisten wussten nicht, was ich gleich sagen werde. Und trotzdem waren die Eindrücke sehr passend. Also ich denke nochmal an den Himmel, der offen gewesen ist, an Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und Gottes Zusagen. Ganz spannend. Ich habe nämlich ein Thema mit, was ich sehr geistlich finde. Ist eins meiner Lieblingsthemen, was aber nicht so geistlich um die Ecke kommt, wenn man das erste Mal hört. Ich halte es für ein sehr charismatisches Thema. Es geht um Geld, um Finanzen und um Versorgung. Und wir kommen ja so aus einer Gesellschaft und aus einer Kultur, wo wir sehr logisch und rational, sage ich mal, mit Geld umgehen. Gerade hier in Deutschland. Wer kennt den Spruch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich sehe schon, die Älteren reden schon mit direkt. Das ist tatsächlich aus den Milieustudien, also aus der Gesellschaftsstudie, ist das ein Mantra oder ein Motto meiner Großelterngesellschaft. So, da wurde das ganz viel gesagt und das ist so weitergegeben. Oder wer hat in seinem Leben schon mal gedacht, je mehr ich arbeite, desto mehr werde ich auch verdienen? Also ich habe das gedacht, bin schnell desillusioniert worden dann in meinem Leben. Aber das ist tatsächlich ein Satz, den man so denken könnte. Ne? Dagegen steht so ein bisschen die FDP, die jetzt sagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Genau, also wenn wir irgendwas starten wollen im Leben, egal ob es ein Hausbau ist, ob wir ein Projekt starten oder ein Unternehmen starten, da geht es erstmal darum, auszurechnen, wie funktioniert das. Und wenn sich das nicht rechnet, dann macht man es nicht. Wenn der Businessplan nicht passt, kriegst du auch kein Geld von der Sparkasse. So aus dieser Gesellschaft kommen wir, sage ich mal. Aber ich wollte mir so ein bisschen die Frage stellen, entspricht das denn auch der Wirklichkeit oder ist das überhaupt biblisch? Weil ich sag mal, mein Papa zum Beispiel, Grundschullehrer, der konnte uns sehr gut verdienend unterhalten, allen mit drei Kindern. Wir waren jetzt nicht günstig, wollten alle studieren. Jetzt sehen wir es ja, dass Familien eigentlich wo beide Partner arbeiten müssen, damit es so gerade reicht. Also Dinge verändern sich. Ich will nicht sagen, früher war alles besser oder so, aber ne, je mehr ich arbeite, desto mehr verdiene ich auch. Jetzt, wo zwei dann verdienen, ist nicht unbedingt immer so. Und ist auch vielleicht gar nicht so biblisch. Genau. Und ich denke, das soll so ein bisschen nachher auch dabei rauskommen, wenn wir am Ende meines Teils sind, dass wir Gott so ein bisschen mehr einkalkulieren in unsere Rechnungen, wenn wir Dinge starten und wenn wir mit Geld umgehen wollen, dass wir auch fest mit ihm rechnen. Denn ich behaupte, das ist meine erste Behauptung, Geld funktioniert oft nicht logisch oder irdisch, sondern viel öfter unlogisch, überirdisch. Dazu habe ich in Sprüche 11, Vers 24 einen Vers gefunden, der sagt, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Also eigentlich total unlogisch. Und als erstes Beispiel möchte ich den Zehnten oder die Geschichte um den Zehnten anwenden, wo nochmal so klar wird, das war so schön, dass dieses Lied König in meiner Welt, wo wir so oft denken, wir sind König in unserer Finanzwelt, wo Gott aber dann das Gegenteil sagt. Also die Juden kamen aus dem Exil zurück, Israel war zerstört, die Juden kamen zurück, Gott hat sie geholt und hat gesagt, ihr sollt jetzt den Tempel bauen. Und die Juden haben sich aber erst um Bauten ihrer eigenen Häuser gekümmert. Und das hat Gott kritisiert. Er hat gesagt, nicht zuerst die Häuser, erst mein Reich, dann euer Reich. Und so hat er Folgendes gesagt. So spricht der Herr, der Allmächtige, steht in Haggai 1, Vers 5 bis 6. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Ne, also hier auf jeden Fall ganz klar nochmal von Gott gesagt, wenn ihr euch zuerst um eure Versorgung kümmert, dann seid ihr vermutlich nicht versorgt, jedenfalls nicht, wenn ich das nicht will. Weil Gott sagt später dann, ich habe euch deswegen die ertragreichen Ernten zurückgehalten, damit ihr versteht, dass ihr zuerst in meinem Reich arbeiten sollt. Also nichts mit viel arbeiten, viel verdienen, viel gesät, viel geerntet. Wenn Gott den Segen nicht dazu gibt, dann gibt's den auch nicht. Aber Gott ist gern bereit, den Segen dazu zu geben. Das steht in Malachi 3, in den Versen 8 bis 12. Da war es für die Juden war völlig klar, das war ein Gesetz für die, dass sie den zehnten Teil der Ernte, der ersten Ernte, sollten die Juden abgeben an den Tempel, damit im Tempel etwas zu essen ist. Das war mit Gott so geklärt. Haben sie aber nicht gemacht. Und darauf sagt Gott, ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich denn betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und jetzt kommt der offene Himmel. Jetzt sagt Gott etwas Unfassbares. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich kurz mal weg, gedanklich. Er sagt, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und nimmt dann quasi zurück, was er eben bei Haggai gesagt hat. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen und die Ernten funktionieren wieder und so weiter. Gott gibt den Juden hier eine Wirkungsgarantie und uns auch, würde ich behaupten. Er sagt, stellt mich doch damit auf die Probe. Das habe ich über keinen anderen Glaubensbereich gehört, dass Gott das so klar gesagt hat. Ich habe es noch nicht gehört, dass er gesagt hat, geh los, heil jemanden, stell mich damit auf die Probe, das wird garantiert funktionieren. Oder treib Dämonen aus oder was auch immer. Aber in diesem Bereich hat er gesagt, wenn ihr mir da treu seid, dann stellt mich auf die Probe, ich garantiere euch, das funktioniert. Das hat mich ziemlich umgehauen, da gibt's auch schöne Geschichten zu, wenn man das dann mal ausprobiert. Genau, und in diesem Fall geht es ja nicht nur darum, dass Gott die Versorgung verspricht, sondern überhaupt, also, dass er Wunder tut im Bereich der Finanzen. Und ich weiß jetzt natürlich von ganz vielen hier, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute von ganz vielen hier, deswegen funktioniert es in unserer Gemeinde, dass manche ihren Zehnten geben und dass sie da auch Wunder erlebt haben. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, jetzt offenes Mikrofon, ob so ein, zwei Leute eine Geschichte erzählen möchten, wo sie, ich sag mal, Gott im Bereich Finanzen vertraut haben und wo er das dann bestätigt hat.
Also ich hatte eine Zeit, wo ich so dachte, so das Geld ist relativ knapp und dann so gedacht, so ach, den Zehnten, den könnte ich jetzt eher selber gebrauchen und habe gemerkt, es hat hinten und vorne nicht mehr gereicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann vertrau Gott und gib den Zehnten und auf einmal ja war ich wieder versorgt. Also es funktioniert wirklich.
Amen dazu.
Ich habe das damals erlebt, als die Trennung vom Vater war. Als wir ausgezogen sind, stand ich da mit einem sehr leeren Konto, wo ich auch nicht mehr wusste, wie soll das überhaupt weitergehen. Und das war die Zeit, wo ich erkannt habe, dass Gott möchte, dass wir den Zehnten geben. Und ich habe dann von dem wenigen, was ich hatte, gegeben, so wie er mir das aufgetragen hat, also den Zehnten und darüber hinaus. Und mit einmal fing an, dass das Geld wirklich von überall kam. Das war jetzt noch nicht mal, dass jemand mir Geld irgendwie in den Briefkasten gesteckt hätte. Aber ein Beispiel war, dass die Krankenkasse zahlte Beiträge zurück. Und weil bei mir familienversichert war, kriegte ich doppelten Beitrag zurück. Und so, es kam hier und da, kam irgendwo Sparverträge, von denen ich nichts wusste oder irgendwas. Und das Geld kam einfach. Und ich habe das seitdem beibehalten und ich habe vor 2 Jahren habe ich meine Gehaltsabrechnung mal überprüft. Es ist immer mehr geworden, weil ich auch immer mehr gegeben habe, als ich musste, weil Gott mir einfach auch aufgetragen hat, wo ich Geld hingeben sollte. Und das habe ich immer treu gemacht und er hat mir immer so viel gegeben, dass ich immer von dem Überfluss mehr als genug abgeben konnte.
Mega, vielen Dank.
Ich kann noch was erzählen. Ich könnte jetzt mindestens 3 Geschichten, die mir dazu einfallen. Ich nehme die letzte. Wir haben vor ein paar Jahren, weil wir ja 4 Kids haben, wir sind irgendwann gezwungen gewesen, unseren Dachboden auszubauen, weil wir einfach Schlafzimmer brauchen. Schlafzimmer, Schlafzimmer, ne? Damit die alle in ihrem eigenen Reich leben. Ich wusste aber ganz genau, okay, wenn wir das anfangen, wir müssen das Dach dämmen, wir müssen nach Fenster rein und Elektrik und. Da brauche ich 20.000 Euro Minimum. Okay, lass mal prüfen, wie das ist, wenn wir uns da Geld leihen, also aufnehmen. Und wir hatten auch schon ein erstes Gespräch geführt. Und dann kamen die Eltern irgendwann und sagten, ah, lass das mal, wenn ihr damit anfangt, sagt er uns mal Bescheid. Und irgendwie, ich könnte gar nicht sagen, warum, sind wir darüber weggekommen einfach. Es war total viel Corona und wir hatten dann auch noch einen Wasserschaden, den hatten wir auch noch und mussten irgendwie 3 Monate ausziehen. Wir sind darüber hinweggekommen und wir haben aber gesagt, wir fangen einfach irgendwie an. Und dann hat sich dieses Renovierungsprojekt so über 2 Jahre gezogen. Und tatsächlich hat es wahrscheinlich 20.000 Euro plus gekostet, aber ich habe keinen Pfennig Geld aufgenommen. Und ich könnte auch keine Excel-Richtung aufmachen, woher das Geld gekommen ist. Also ich kann mich da nicht hinsetzen und sagen, okay, weil vorher war es ja für uns überhaupt nicht ersichtlich, dass wir dann die Mittel haben, um das zu tun. Und das ist einfach so krass, ne? Das sind immer so Sachen, wo ich selber staune und mir das dann auch erst so richtig bewusst wird, wenn wir damit durch sind.
Mega. Also ich glaube, manchmal ist auch das nicht so genaue Hinblicken, wie viel alles gekostet hat, und es funktioniert nachher der Schlüssel an der Sache. Meine Geschichte dazu ist, da war ich schon hier im Studium und ich wollte mich so ein bisschen herausfordern und habe gesagt, ich gucke jetzt ein halbes Jahr nicht auf mein Konto. Ich lebe ganz normal nach meinen Standards. Ich habe noch voll geraucht, 10 Euro am Tag. Ich habe immer gesagt, ich habe den 10. auch an den Teufel abgegeben in dem Fall. Genau, habe dann ein halbes Jahr nicht drauf geguckt, habe gesagt, wenn mich jemand zum Essen einlädt, dann will ich auch essen gehen und so weiter, ganz normal leben. Und habe dann am Ende des Jahres aufs Konto geguckt und dachte, ja Mist, 1.350 Euro minus. Was ist das denn für ein Blödsinn? Und dann habe ich mit Gott gesprochen und habe ihn gefragt, ja, was ist denn da los? Und er sagte, ja, du kannst zwar nicht genau hingucken, du musst aber schon dein Fahrtgeld in der Gemeinde auch wieder einreichen und das dann wieder bekommen. Du kannst jetzt nicht auf, dir kann nicht alles egal sein, so wollte ich sagen. Und dann habe ich mein Fahrtgeld eingereicht und habe dann von Holger 1.300 Euro überwiesen bekommen und dachte, ja, da fehlen noch 50. Wer hat sich denn jetzt verrechnet? Und dann habe ich in mein Portemonnaie geschaut und ich hatte tatsächlich noch einen 50er in der Tasche. Und so hatte sich das nachher dann alles wunderbar gerechnet. Also Gott versorgt auch manchmal, wenn man wirklich mal sagt, ich guck mal nicht hin, ob das Projekt jetzt funktioniert oder ob der Businessplan steht für so kleinere Sachen. Jetzt verschuldet euch nicht alle. Das wollte ich damit nicht sagen. Das mal so zum 10. Jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen das Thema nicht wechseln, sondern in eine andere Richtung gehen. Wo es darum geht, dass wir Geld nicht anhäufen sollen, nicht behalten sollen, und dass es etwas ist, was wir zum Guten verwenden können. Ich habe letztens mit Lynn einen Film geguckt, der hieß Kung Fu Panda 3, jetzt alle mit Kindern. Hat den jemand gesehen, Kung Fu Panda 3? Gott sei Dank noch nicht. Gott sei Dank noch nicht. Ist eine Empfehlung. Aber das ist doof, weil ich verrate am Ende, wie ausgeht der Film. Okay, ist egal. Genau, also da geht's darum, dass der Bösewicht nach Macht strebt, nach unendlicher Macht, und der gute Sensei, sage ich mal, der Lehrer, sein Lehrer, sagt zu ihm, verstehst du denn nicht, dass je mehr du nimmst, desto weniger wirst du haben? Verstehst du denn nicht, dass je mehr du nimmst, desto weniger wirst du haben? Und ich denke, das hat bei mir sofort irgendwie geklingelt und mitgeschwungen, dass das auch im Umgang mit Geld und mit vielen anderen Dingen so ist. Und ich glaube, dass Geld, wie gesagt, nie dazu gemacht war, dass wir es anhäufen. Es ging immer darum in der Bibel bei solchen Sachen wie Versorgung und Geld, dass wir uns auf Gott verlassen sollen, was die Versorgung angeht. Ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt alle unsere Altersvorsorge ins Klo spülen müssen, sondern es geht darum, dass die Altersvorsorge nicht unsere Sicherheit ist. Es geht darum, dass wir clever handeln und wirtschaften auch, aber dass das trotzdem nicht unsere Garantie dafür ist, dass es funktioniert, sondern dass wir uns weiterhin darauf verlassen. Hat zufälligerweise gerade jemand im Kopf irgendein Beispiel aus der Bibel zum Thema Geld oder Finanzen? Es wird mit garantierter Sicherheit zeigen, dass dieses Prinzip stimmt. Irgendwas über Geld. Wo die das verbuddelt haben. Weiß jemand, wie das heißt? Mit den Talenten. So, ne? Da geht ein Wirtschaftsmogul, der hat viel Patte, der geht auf eine lange Reise und hat 3 Mitarbeiter. Dem einen gibt er 5 Anteile Geld, sage ich mal, das nennt man Talente, 5 Talente, 2 Talente und 1 Talent gibt er den 3 Leuten nach ihren Fähigkeiten, so heißt es. Und der geht dann auf Reisen, der mit den 5 Talenten legt das Geld gut an, verdoppelt das. Und der mit den zwei Talenten legt das Geld auch gut an und verdoppelt das. Und der Letzte hat Angst und gräbt's ein. So, dann kommt der Chef wieder und sagt, ja, das hast du gut gemacht mit den 10 Talenten und das hast du gut gemacht mit den 4 Talenten. Ihr habt das super verdoppelt. Und der Letzte hat's an sich gehalten, hatte Angst davor, es weiterzugeben und es rauszugeben und hat's dann Ärger bekommen dafür, dass er es wenigstens hätte zur Bank bringen können, um Zinsen dafür zu bekommen. Es gibt ja das Gleichnis vom untreuen Verwalter. Ich will jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber danach sagt Jesus, dass wir unseren weltlichen Besitz nutzen sollen, um uns damit Freunde zu machen. Er sagt da in, ich glaube, Lukas 16, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Aufgepasst, auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Auch hier ist wieder das Prinzip, ich gebe irdischen Besitz weg, ich gebe Geld weg und bekomme mehr dafür wieder, so wie er das eben beschrieben hat. Und vor allem ist hier der Tausch ja mit einem heftigen göttlichen Segen, weil du tauschst ja irdischen Besitz gegen göttliche und himmlische Güter. Und Jesus setzt hier jetzt am Schluss noch einen drauf und sagt Folgendes dazu, und jetzt merken wir, wie geistlich das Thema eigentlich ist. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in großen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Da kann man mal schlucken zwischendurch. Jesus sagt hier ganz klar, wenn wir mit Geld nicht umgehen können, egal ob wir mit Geld betrügen, ob wir an dem Geld festhalten, ob Geld unsere Sicherheit ist oder was auch immer, wenn wir mit Geld nicht umgehen können, warum sollten wir dann Reichtümer des Himmels anvertraut bekommen? Und ich habe für mich gedacht, wir sind ja Miterben von Jesus. Wir wollen immer wieder den Himmel, die Reichtümer des Himmels auf die Erde jetzt schon bringen mit den Dingen, die wir machen, ganz charismatisch und ganz geistlich. Wir wollen Heilung sehen, wir wollen Dämonenaustreibung sehen, wir wollen Prophetie sehen, wir wollen übernatürlichen Segen und Frieden sehen für Menschen. Und Jesus sagt also ziemlich kalt, wenn du nicht mal Geld für deinen Nächsten übrig hast und wenn du daran festhältst, warum sollte ich dir himmlische Güter geben, himmlische Reichtümer? Und an dieser Stelle werde ich jetzt schon ziemlich das Ende finden. Ist ein bisschen gemein, weil ich es nicht auflöse, aber ich bin in einem Monat nochmal dran und ich brauchte noch ein bisschen Stoff. Deswegen der kleine Cliffhanger. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass der Umgang mit Geld, so profan wie das ist, einen großen Unterschied macht für unser geistliches Leben, wenn es da schon nicht läuft. Ich will nicht sagen, dass wenn man es mit Geld hinkriegt, dass das geistliche Leben auch Halleluja ist. Aber wenn es mit Geld schon nicht läuft, dann ist halt schwierig. Und der Kung-Fu-Panda-Film, ja, in dem der Bösewicht nach unendlicher Macht gestrebt hat, ist so geendet, dass er in dem Kampf sein Leben geopfert hat, um alle zu retten. Also er hat quasi alles gegeben, um alle zu retten. Ist natürlich dann nicht tot geblieben. So, ne? Kennen wir die Geschichte, zumindest den Rahmen, den haben wir bei uns in der Geschichte auch drin stehen in der Bibel. Das war mit Jesus genauso. Und ich glaube, dass wir das auf Geld halt auch übertragen können. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir oder bekommen andere. Aber das ist ein grundsätzliches Prinzip und wir sind, das Geben seliger ist als Nehmen. Und wir sind halt super privilegiert als Christen, weil Gott seinen Sohn geopfert hat. Er hat alles gegeben, was er hatte. Mehr ging nicht, in die Waagschale zu legen. Und das hat uns frei gemacht für alles, auch für Geld und für die Dinge, die wir da haben. Und deswegen möchte ich dieses negativ formulierte Prinzip, je mehr du nimmst, desto weniger wirst du haben, umformulieren in ein göttliches Prinzip. Je mehr du gibst, desto mehr werden du und alle anderen haben. Das ist ein geistliches Prinzip. Denn was du hergibst, kann Gott für dich und andere zum Segen werden lassen. Das, was wir geben, das ist wie eine Steuer, nur umgekehrt. Alles, was du gibst, darauf gibt Gott noch so einen Satz drauf. Ne, was wir festhalten, darauf kann er seine Taxen nicht geben, seine Steuern nicht geben. Genau, ich lese nochmal vor und damit schließe ich dann auch ab. Je mehr du gibst, desto mehr werden du und alle anderen haben. Denn was du hergibst, kann Gott für dich und andere zum Segen werden lassen. Amen.
Amen, vielen Dank dir.
Einmal dazwischen grätschen. Wir wären ja nicht die evangelische Gemeinde in Bünde, wenn wir nicht das auch praktisch werden lassen würden. Ich habe meine Challenges vergessen. Ich habe Herausforderungen aufgeschrieben, drei Stück, leicht, mittel und schwer. Die liegen da vorne beim Café. Da sind kleine Zettel, Visitenkartengröße, da steht LMS drauf. Leicht, mittelschwer. Nicht die Konfektionsgrößen, andersrum. Leicht, mittelschwer. Aber vergreift euch gerne, das wird spannend. So, ich habe ja gesagt, ich bin in einem Monat nochmal dran. Und dann würde ich mich freuen, darüber zu hören, was ihr mit diesen Challenges erlebt habt. Weil ich bin mir sicher, darauf hat Gott eine Garantie gegeben, dass er euch was erleben lassen wird. Genau.
Mega, danke. Ich find's immer cool, wenn man dann irgendwie noch was Praktisches hat neben dem theoretischen Input. Richtig nice. Und jetzt würde ich euch einfach nochmal segnen. Danke, Papa Gott, dass du David so gebraucht hast, um uns mehr auch so von deinen göttlichen Prinzipien zu geben. Und gerade im Thema Finanzen, was häufig auch irgendwie eher herausfordernder ist, da dich auch spezifisch reinzulassen. Und schenkt uns immer wieder Weisheit, gerade auch wenn wir solche Challenges machen, wie wir damit umgehen sollen und dürfen und dass wir dich da auch einfach wirklich mit reinnehmen dürfen. Und danke, dass du wirklich sagst so, hey, ich versorge euch und ich will euch sozusagen nochmal Steuern auf das geben, was ihr gebt und was ihr einfach so abgeben wollt. Ja, geh du einfach so jetzt auch mit uns in die nächste Woche, wenn auch wieder die Ferien vorbei sind. Und alles neu startet. Lass es wirklich so eine neue Season sein, die beginnt. Jesus, in deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Und ich will euch noch segnen mit dem Vers aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe Frieden. Und so sollen sie meinen Namen und die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Amen. Seid gesegnet.